Ich mache das Intro. Hier ist schon wieder beste Stimmung bei Haut mal laut, dem Herbe-Podcast. Herzlich willkommen.
Hallihallo, Dietmar.
Ja, und alle ihr da draußen. Hallo. Episode 2. Es geht weiter.
Das stimmt, ja. Wer hätte es gedacht, wir sind doch wieder da.
Ja, und ich denke auch mit Episode 1, wer die noch nicht gehört hat, Sonnenschutz, auch jetzt im Juli, brandheißes Thema. Mhm. Und ja, wir haben das eigentlich ganz entspannt abgefrühstückt, wachgerüttelt, Tipps gegeben,
ja, oder? Also eigentlich haben wir Folge 1 produziert, obwohl Folge 2 eigentlich thematisch besser Folge 1 gewesen wäre. Aber aufgrund der saisonalen Gegebenheiten, würde ich sagen, haben wir Folge 1 zum Thema Sonnenschutz gemacht, ne? Weil es einfach nahe liegt im Juni. Du guckst mich so an, als wüsstest du überhaupt nicht, was ich will.
Doch, ich weiß, was du willst, aber ich bin der Meinung, dass wir auch, dass es auch nett dem Publikum gegenüber ist, wenn sie uns mal so kennenlernen und wir dann vielleicht so zart nachschieben, Herve, wer ist denn das eigentlich?
Genau. Ja, ja, deswegen. Und eigentlich startet man ja mit einer Begrüßung und einer Vorstellung. Also wer sind wir denn eigentlich? Ja,
wer bist du denn eigentlich?
Wer bin ich eigentlich? Nein, aber wir machen einen Herwe-Podcast und wer ist denn Herwe überhaupt?
Ja.
So, und das hätte ich eigentlich am Anfang gern gemacht, aber tatsächlich machte das mit dem Sonnenschutz einfach zum Start des Sommers viel, viel mehr Sinn. Und deswegen holen wir das jetzt in Folge 2 nach. Ja. Wir wollen euch da draußen einfach mal erzählen, wer ist denn die Firma Herwe? Wer steckt dahinter? Und ja, das wollen wir heute einfach machen. Und 35 Jahre gibt es uns jetzt.
Ja.
Seit fast 11 Jahren bin ich jetzt Mitglied der Herwe-Familie. Und ich kenne auch ein bisschen was. Ich kann ein bisschen was zur Herwe sagen. Aber auch nicht wirklich wahnsinnig viel. Und wenn man viel über jemanden erfahren will, dann fragt man am besten den, der von Anfang an dabei war.
Ja, und deswegen haben wir den Chef eingeladen. Der das hier von Kinderbeinen an begleitet hat.
Genau, ja.
Und mehr wollen wir gar nicht spoilern, weil Vorhang auf, hier ist Dominik Herschlein.
Unser Gast. Herzlich willkommen.
Ja, dann herzlich willkommen bei Haut mal laut.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ja, nur mal zum Intro. Wir haben einen besonderen Gast heute am Start.
Ja, sehr schön.
Wollen wir in der dritten Person über ihn reden? Das ist Dominik Herschlein.
Der jetzt den Laden leitet, muss man sagen. Ne? Wir haben uns ein paar Fragen mal überlegt, die uns so brennend interessieren.
Ja, doch, durchaus.
Ich bin gespannt.
Also meine erste Frage, wir haben ja mitbekommen, dass ihr ein Familienunternehmen seid und wir haben ja jetzt die zweite Generation am Start.
Richtig, jawohl.
Und die spannendste Frage ist natürlich, was sind denn so die frühesten Erinnerungen, die Sie so haben an das Unternehmen?
Ja, also ich sag mal, das Unternehmen ist ja 1990 gegründet worden. Da war ich, muss man überlegen, zarte 11 Jahre war ich. Und ja, ich habe das natürlich schon ganz bewusst auch mitgekriegt. Also ich weiß, dass der Papa ja irgendwann mal arbeitslos war und dann haben sich die Eltern so Gedanken gemacht und ja, was machen wir? Und irgendwann kam dann die Idee auf mit der Unternehmensgründung. Verstanden habe ich es natürlich noch nicht, aber es hat sich abenteuerlich angehört. Und ja, dann ging das los und ich habe das erste Mal was davon mitgekriegt. Ich weiß, dass das Ganze im Endeffekt bei uns in der Garage gestartet hat und irgendwann stand mal ein Riesen-LKW bei uns in der Straße. Also richtig so, keine Ahnung, so ein 40-Tonner und dann klingelt da so ein Tracker an der Tür mit Holzglocks und so ein bärtiger Typ.
Klischee pur.
Klischee pur, richtig. Und dann hatte der, ja, er will hier abladen. Und also klassisches Wohngebiet.
So, wo ist die Rampe?
Genau. Die Nachbarn waren schon alle am Fenster. Was geht da vor sich bei den Herschleins? Da ist was los. Und dann hatte der eine Fuhre Papier. Ja, und also es war Tatsache so, dass als mein Vater gestartet ist, 90, da hat der alles verkauft. Also Matterstäbchen, Papier, ich weiß nicht was noch alles. Und es musste also irgendwie alles untergebracht werden. Und da war da ein ganzer LKW, der hatte irgendwie Klopapier oder Toilettenpapier geladen. Und ja, was ist dann passiert? Also wir haben das Zeug wirklich päckchenweise von dem LKW dann bei uns in die Garage getragen. Ja?
Und Sie auch schon dabei?
Ja, ja, klar. Das ist ja nicht so schwer, dieses Toilettenpapier und schön gestapelt. Und die Garage war danach voll. Es war eine Doppelgarage, ja. Die war voll. Auto war ja nicht mehr drin, weil mein Vater hatte immer Geschäftsautos. Und in der Arbeitslosigkeit, da gab es kein Auto. Ja. Und dann hat das Zeug da alles reingepasst. Und mir denkt noch, dass dieser Trackerfahrer dann danach bei meinen Eltern in der Küche saß. Meine Mutter hat ihm dann Kaffee gemacht. Und dann hat er natürlich vom Leder gezogen und irgendwelche Fernfahrergeschichten erzählt. Und wirklich die ganze Familie war da gesessen und war total fasziniert, was da alles. Das war so das Erste, was mir da wirklich gedacht hat. Und das Zweite war, dass mein Vater die Entwicklung dann wirklich auch zu Hause teilweise gemacht hat, also so die ersten Cremeseifen und so, was wir da verkauft haben, das haben wir zwar produzieren lassen, aber mein Vater hat die Rezeptierung da gemacht und es wurde immer zu Hause auf dem Küchenmixer gemacht. Ja? Und ich erinnere mich noch dran, dass so immer so ein bisschen, bei uns hat immer alles so ein bisschen nach Seife geschmeckt am Anfang. So Seife und so Parfüm, das habe ich wirklich, und die Mutter hat es natürlich tierisch aufgeregt, aber es gab halt nichts anderes. Und
Idee wäre vielleicht ein Zweitmixer gewesen.
Ich sag das nur mal so ganz jung.
Hinterher ist man immer schlauer. Ne? Und das waren so wirklich so die Erinnerungen, die ich hatte, und ja, die Familie war da natürlich dabei. Die ersten Arbeitskräfte einer Firma sind immer die Familienmitglieder. Also meine Mutter hatte Sekretärin gelernt und die konnte auch Steno. Und ich weiß noch, also 90 war E-Mail noch nicht so das große Thema. Mhm. Und dann hat mein Vater da wirklich Briefe diktiert und die Mutter hat sie geschrieben auf der Schreibmaschine und ich habe sie eingetütet und die Briefdinger abgeleckt und Briefmarken drauf und zur Post gebracht. Das sind so Erlebnisse, die so die ersten waren, die ich da so ein bisschen im
ja, cool, spannend. Das, ja, das wusste ich auch noch war nicht. Ein kleines Abenteuer, oder? Klingt so, dass man das so mit Humor und Interesse begleitet hat, oder? War es auch nervig? Oder
ja, gab's? Nee. Also für mich nicht, ja. Ich war kleiner Bub, für mich war das alles Abenteuer. Aber ich glaube natürlich, für meine Eltern war das schon ziemlich stressig. Das haben die uns natürlich nie spüren lassen, aber so der Anfang ist natürlich immer eine recht harte Geschichte, ja, bis sowas mal läuft. Also da muss man auch ein spezieller Typ dafür sein, glaube ich. Ja. Also ich kenne auch noch so die Geschichten, mein Vater hatte kein Geld für einen Messestand. Das heißt, er ist auf die A&A gegangen, hat vor den Ständen der Mitwettbewerber gewartet, bis da Leute rausgelaufen sind und dann hat er die angelabert. Ja. sie sind jetzt hier und da, sie brauchen noch Seife so auf die Art. Ja. Und dann so wurde da so ein bisschen auch akquiriert. Also da muss man schon so ein bisschen ein Typ dafür sein.
Ja. Vielleicht können wir ja kurz mal ein bisschen über Ihren Vater sprechen auch. Also was wir noch nicht erwähnt haben, er kommt ja er kam aus der Branche. Ne? Er war ja in dem Bereich auch vorher tätig, bevor er dann kurz in die Arbeitslosigkeit ging, um sich dann selbstständig zu machen. Ne? Aber so, also von daher war so ein Grundwissen war da, ne? Was so Rezepturen anging und so.
Also ursprünglich hat mein Vater mal nach der Volksschule hat er Elektriker gelernt. Also Elektriker für Schalthaus und Freileitungsbau oder so irgendwas. Und dann über ein, zwei Stationen kam der dann wirklich in Verkauf und ist dann Tatsache irgendwann mal beim Mitwettbewerber gelandet. Das war so Ende der 60er. Und hat dann da auch 20 Jahre gearbeitet und mein Vater war immer recht interessiert und der hatte da einen guten Draht zu den Technikern und zu den Laborleuten und er hat sich da immer so ein bisschen was abgeschaut und hat sich da wirklich auch so ein bisschen in die Materie reingefuchst und so hat er sich da so sein Wissen erarbeitet und nach 20 Jahren, ging das dann auseinander und dann ging es selber
los. Was mir da einfällt, ist einfach, dass die Autodidakten sind manchmal die härtesten im Spiel, weißt du? Wenn du Chemie studierst dann ist das so ein Ding und das machst du. Aber ich glaube, gerade die, die von woanders kommen und sich dann in was reinfuchsen und sich das so alles aufsaugen, das sind oft die, die das härter spielen.
Ja, da zieht vielleicht der Spruch, das hat mein Vater als immer gesagt, hat er immer gesagt, ein guter Chemiker ist ein schlechter Kaufmann und andersrum. und da er vielleicht von beidem so Teilwissen hatte, hat sich das vielleicht ganz gut ergänzt. Ja, das kann natürlich sein. Ja,
aber ich finde das richtig spannend, dass das echt so im eigenen Mixer passiert ist, ne? Wie hat er dann da irgendwie wirklich so ein Formelblatt gehabt und hat danach dann so wie bei einem Kochrezept die Sachen so reingekippt oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wie er das damals gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe natürlich jetzt irgendwie so über die Jahre, wenn man auch mal so ein Büro mal wieder aufräumt, auch so ein paar alte Aufzeichnungen gefunden und das waren dann, ja, das waren ganz akribische Aufschriebe irgendwie mit Prozentzahlen und Gewichten und ja, da wird er sich... Da hat er sich reingefuchst. Also so ein bisschen Trial und Error auch. Mm. Und mit Hilfe von Rohstoffherstellern, die haben ja dann auch mal hier und da ein paar Tipps gegeben. Und dann hat er das schon irgendwie zusammengepfriemelt gekriegt. Das hat gut funktioniert. Ja.
Richtig also cool. So falsch kann er nicht gelegen haben. Weil, sonst würden wir hier heute nicht sitzen, Freunde.
Was mich interessiert ist, wie viele von diesen LKWs kamen noch zu Ihnen nach Hause oder war dann relativ schnell irgendwie eine Halle da?
Wir hatten dann, ich glaube, so ein halbes Jahr später, hatten wir dann in Mannheim in der Spedition, hatten wir dann da eine Halle oder so einen kleinen Platz da irgendwo gemietet. Und dann war die Garage Tatsache wieder leer. Ja, dann kam auch ein neues Auto. Drin? Ja, richtig. Ja, neues gut. Also das war so ein Audi 50. Das war so eine Art Polo aus den 70ern. Und das war das erste Geschäftsauto von meinem Vater in der Firma. Und das sagte der mir, also ich bin da durch ganz Deutschland mit dem Ding gefahren. Und immer wenn ich da drin saß, da waren mir die Knie an Ohren, weil das war wirklich so eine ganz kleine Kiste da irgendwie. Aber genau, ging auch. Ja, wenn es gehen muss, dann geht's.
Cool. Und dann in der Halle und da auch schon mit professionellen Abfüllanlagen oder?
Nee, also wir haben die ersten Jahre haben wir die Produkte produzieren lassen.
Ah ja.
Also ich sag mal, wir haben dann 92 haben wir gebaut hier in Sinsheim. Da wurde hier die erste Halle gebaut. Bilder gibt's leider nimmer, weil der kleine Dominik hat den Film belichtet. Dumm gelaufen. Also da gibt keinerlei Beweise aus der Anfangszeit. Und dann haben wir hier 92 gebaut. Am 1. Mai, Tatsache, 1. Mai 93 sind wir hier eingezogen, Tag der Arbeit, welch schönes Omen, ja. Und da hatten wir dann die ersten zwei Mischkessel und da sind dann die ersten Produkte dann Tatsache hier dann auch entstanden, ja.
Aber dann ging es doch eigentlich recht flott. Also ich finde das so vom Küchenmixer bis zum ersten Standort in 3 Jahren, das ist doch
gab schon schnell Erfolg irgendwie.
Das finde ich schon, also absolut respektable Geschichte. Also
da hat er schwer rangeklotzt, der Vater, ja richtig. Das ist.
Mit wie vielen Leuten sind Sie dann gestartet, hier am Standort in Sinsheim?
Ich glaube, wir sind mit 3 Leuten gestartet. Mein Vater, noch eine Art Sekretärin und noch ein Mitarbeiter, ein Befreundeter von der Familie, von Freunden von meinen Eltern. Da haben die angefangen. Mein Vater hat Entwicklung und Verkauf gemacht und die Sekretärin, die hat halt eben das Backoffice gemacht und so hat das Tatsache angefangen. Lager und so haben wir alles noch selbst gemacht. Und Produktion, war dann auch Familiensache. Also ich weiß nicht, so 95, 96, wie es dann schon größer war, waren wir vielleicht 5, 6, 7 People. Und ich weiß noch, ich und mein Vater haben da teilweise 24 Stunden dann durchgearbeitet. Also er hat mittags verkauft, ich habe morgens angerührt, er nachts dann wieder, weil wir hatten nur so kleine Kessel. Und dann hat meine Mutter mal erzählt, nachdem er 3, 4 Tage durchgearbeitet hat, hat er dann 17 Stunden geschlafen. Also da ist er irgendwie mit Krämpfen ins Bett, war fix und foxy. Und ja, das haben wir schon alles gemacht. Ostern, Weihnachten, da war alles dabei. So ist es halt am Anfang. Und
der Junior hat auch nicht widersprochen? Als pubertierendes Kollege hat da wirklich so mitgezogen?
Nee, ja, eigentlich schon. Also ich glaube, weiß nicht, wenn so die Familie drinsteckt, dann gilt's halt. Und da war dann Vollgas. Das haben wir auch nie hinterfragt. Das war halt das Geschäft und das Geschäft hat uns, ich sag einfach mal, das Auskommen ermöglicht. Und dann ja, muss man halt mal in die Speichen packen. Ne?
Ja, spannend. Ne? Ich kenne das tatsächlich auch ein bisschen. Also mein Vater ist ja auch selbstständiger Tischler gewesen und es war auch nie eine Frage, was ich mal beruflich mache.
Ja. Ich verkaufe bei Herbe. Ist ja klar.
Das war doch noch nicht absehbar. Aber erstmal war ich natürlich Teil der Firma da. Ne? So. Und ich habe tatsächlich auch gehört, dass sie hier als kleiner Junge durch die Firma gelaufen sind und von allen Dummi genannt wurden.
Kann gut sein. Also,
heute klar. Nicht mehr so, das womit, kann ich mal gerade spoilern.
Ja, aber womit so klein war, also als du das im Vorgespräch gesagt hast, da habe ich gesagt, er konnte unter der Tischplatte durch, aber wenn das mit 11 startete und er dann, als hier der Umzug war, schon gut in der Pubertät war, dann war
Bursche.
Ja, ne? Man, ja vielleicht ein bisschen verklärt über die Zeit 11, ja, ich war so 11, aber da ist man immer noch ein kleiner Bub vielleicht. Ja. Nee, also klar, also so helfen, Wochenends und so, weiß nicht, so Fläschlein zudrehen oder in Karton stecken, also was ein kleiner Junge halt machen kann irgendwo, das war schon drin, ja klar. Das war.
Gab es Familienurlaube?
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber als dann Handys aufkamen, so die ersten 10-Netz-Zeiten vorbei waren mit der großen Kiste, dann war halt bei meinem Vater schon immer Mann. Aber ja, gab es natürlich. Ja.
Okay.
Und da war dann der Audi 50 auch Geschichte.
Der war dann,
Platz für alle.
Der lief dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann, Gott also sei Dank. Der hatte wirklich Zeiten, der ist schlecht angesprungen. Und das erinnere ich mich auch noch. Also ich weiß nicht, wie oft wir meinen Vater angeschoben haben in der Straße. Dann hieß es, alle müssen schieben und Mutter und ich raus. Und dann hier irgendwo Vater vorne drin gesessen, zweiter Gang, Kupplung kommen lassen. Und wir haben den die Straße angeschoben. Also das war
hinten mit Seife drin.
Ja, voll beladen. Nee, ja, das
dann rollt er auch besser.
Ja, da liegt der Satter auf der Straße. Genau.
Der Audi 50. Der lag nie satt, Freunde. Super. Macht cool. Euch doch mal keine Idee. Ja, wir haben noch einen Experten befragt, der ebenfalls auf die Anfänge von Herve zurückblickt. Und dem lauschen wir jetzt mal.
Die Herve GmbH, ein mittelständisches, international agierendes Familienunternehmen. Unsere Firma ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation. So oder so ähnlich klingt es in unseren Broschüren, Flyern oder aber auf der Webseite, wenn man sich nach der Herve erkundigt. Aber was bedeutet denn eigentlich ein Familienunternehmen? Und was bedeutet das für jeden Einzelnen als Mitarbeiter in so einem Familienunternehmen? Da hat jeder Betroffene, jeder Leidende, jeder Gehaltsempfänger oder einfach gesagt jeder Mitarbeiter sicher so seine eigenen Vorstellungen und auch Geschichten, die er erzählen kann. Heute will ich dies einmal tun. Mein Name ist Thomas Konrad, ich bin Chemiker, Verkaufsleiter und im nächsten Jahr dann 30 Jahre ein, Klammer auf, Familien, Klammer zu, Mitglied der Firma Herve. Die Firma Herve bedeutet für mich zu meiner Anfangszeit vor allem Willibald Herschlein, den Firmengründer, auch Namensgeber des Unternehmens. Obwohl ich persönlich als erste Kontaktperson der Familie Herschlein die Tochter Patricia kennengelernt habe. Sie hatte die ehrenvolle Aufgabe, mich an meinem ersten Arbeitstag vom Bahnhof in Heidelberg abzuholen und zur Firma nach Sinsheim zu fahren. Eine Strecke von immerhin 30 Kilometern. Damals hätte sich keiner von uns träumen lassen, dass diese Reise einmal 30 Jahre andauern würde. Was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, aber im Laufe meiner Jahre bei der Herve dann immer deutlicher wurde, ist die Tatsache, dass der Begriff Familienunternehmer bei der Firma Herve eigentlich wörtlich zu nehmen ist. Die ganze Familie Herschlein war und ist das Unternehmen und jeder musste mit anpacken. Da war die Taxifahrt von Patricia Herschlein mit dem Neuling von der Uni vermutlich noch das kleinere Übel. Ich möchte nicht wissen, was der Junior und jetzige Firmenleiter Dominik Herschlein in noch recht jungen Jahren an den Wochenenden gesagt hat, als er mit dem Herrn Papa in doch recht regelmäßigen Abständen in die Firma nach Sinsheim musste, um dort einige Ansätze Cremeseife der Marke Duxan zu produzieren und abzufüllen. Ja super, ich kann am Wochenende eh nicht lang schlafen. War es sicher nicht. Vielleicht erklärt dies aber auch etwas die etwas weinerliche Aussage von Herrn Dominik Herschlein, als er in der Schule vor versammelter Mannschaft einmal erzählen sollte, was sein Vater denn so beruflich macht. Mein Papa verkauft Seife. Auch fehlt mir ein wenig die Vorstellungskraft, wie die Stimmung bei der Familie Herschlein nach dem Verzehr des Sonntagsbratens war, wenn quasi als Nachtisch einige tausend Pumpen und Beutelflaschen auf dem Mittagstisch landeten, die dann von Hand zusammengesteckt werden mussten, um am darauffolgenden Montag wieder in den Produktionsprozess bei der Herwe einfließen zu können. Zum Beispiel, um mit dem Markenprodukt Duxan befüllt zu werden. Was ich aber persönlich sehr schnell daraus gelernt habe, ist die Tatsache, dass es nur funktioniert, wenn alle mit anpacken. Da ist es nicht entscheidend, welche Funktion man bekleidet. Man muss da sein, wenn man gebraucht wird, wie in einer Familie. Und wenn ich dann so ein paar Anekdoten erzähle, die übrigens auch verbürgt sind, ich hoffe, die Familie Herschlein nimmt es mir nicht übel, dann waren und sind solche Geschichten auch heute für mich immer wieder Motivation, entsprechend zu handeln. Dann fällt es auch nicht schwer, mal an einem Sonntag noch schnell in die Firma zu fahren, um einen IBC eines wichtigen Rohstoffs in einen Transporter zu verladen, klar, nach Kurzanweisung in Sachen Stapler fahren. Da zählt nur die Tatsache, dass man dem Kunden und damit der Firma, sprich der Familie, geholfen hat. Ich glaube, wenn wir damals, wir waren in den 90er Jahren noch eine recht überschaubare Truppe, nicht alle ein wenig das Herwe-Gen in uns gehabt hätten, dann wäre es uns nicht gelungen, die doch sehr schwierigen Zeiten zu überstehen. Und schwierig ist dabei vielleicht noch etwas untertrieben, es war teilweise existenziell. So auch, als uns ein Marktbegleiter im Bereich Hautschutz versucht hat, per Gerichtsentscheid aus dem Markt zu drängen. Die Sache ging sogar bis zum BGH, es galt die Frage zu klären, ob ein Spender auch zur Umverpackung des verkauften Füllgutes gehört. Hätten hier nicht alle zusammengestanden, dann würde es die Herwe in seiner jetzigen Form heute sicher nicht mehr geben. Gut, wie die Sache ausgegangen ist, muss ich wohl nicht mehr sagen, sonst hätte ich heute nicht diesen kleinen Einspieler zum Besten geben können.
Ja, also ich kann gern sagen, was mein Vater gesagt hat, als ich samstags noch im Bett lag, weil ich freitagabends weg war. Mein Vater hat gesagt, Bub, wer saufen kann, kann auch schaffen.
Ja. Und von mir die Frage, nehmen wir es ihm übel, dass er diese ganzen Geheimnisse verraten hat?
Na, nein, um Himmels Willen. Also der Thomas ist ja wirklich schon ganz lange dabei und ja, wenn man so lange miteinander gearbeitet hat, dann ja, ist man wirklich schon so ein kleines bisschen Teil der Familie, ja.
Aber ich fand es interessant, er hat ihre Schwester auch erwähnt, ne? Die also auch Teil der Mannschaft war und da den Fahrdienst am Anfang gemacht hat, so ein bisschen auch.
Genau, cool. Schöne Arbeitsteilung.
Ja, sehr gut. Da weiß man immer nicht, was besser war, ne? Zum Bahnhof fahren oder die Flaschen abschrauben.
Ich wollte eigentlich jetzt gerne fragen, also Sie waren von Anfang an immer hier mit dabei, beim Prozess mit dabei und so weiter. Zu welchem Zeitpunkt war Ihnen denn klar, dass Sie der Nachfolger Ihres Vaters werden würden hier und den Laden, sage ich mal so, übernehmen würden, irgendwann mal? War das für Sie präsent von Anfang an? Oder?
Nee, um Himmels Willen. Also ich glaube, als mein Vater mich so mit 15 gefragt hat, was ich tun will, dann habe ich gesagt, also auf keinen Fall die Firma übernehmen. Ich bin ja nicht doof und racker mich den ganzen Tag ab und schaffe mir da die Knochen krumm und kein Bock quasi, ja. Ich hab dann Abi gemacht und ja, weiß ich nicht, irgendwann so kurz vor Abi-End habe ich mich mal gefragt, ja, was will ich denn überhaupt weitermachen? Und ja, so richtig wusste ich es eigentlich nicht. Naja, was mache ich jetzt? Also komm, dann studiere ich halt mal. Da bin ich meinen Eltern natürlich auch total dankbar, weil es jetzt auch keine Selbstverständlichkeit zu sagen, naja, ich studiere jetzt einfach mal. Also die haben mir das einfach halt auch ermöglicht. Und wie gesagt, die Möglichkeit hat nicht jeder. Und während meines Studiums hatte ich dann mal so eine Art Praxissemester. Und da habe ich dann in einem großen internationalen Unternehmen gearbeitet, im kaufmännischen Bereich, im Einkauf, und dann habe ich da als Praktikant angefangen und dann hat mir am ersten Tag meines Praktikantentums mein Vorgänger quasi einen Vorgang übergeben. Und da ging es irgendwie um eine Rechnung über $800 und die musste einer Kostenstelle zugeordnet werden. Und ich habe Tatsache meine ganze Praktikantenzeit gebraucht, bin von Pontius nach Pilatus gelaufen, um irgendwie diesen Sachverhalt zu klären. Und ich habe es nicht geschafft, in diesem Unternehmen diese Rechnung von $800 irgendwo in der Kostenstelle unterzubringen. Jeder hat es gewehrt, jeder hat einen riesen Aufstand gemacht. Und irgendwann habe ich dann mal irgendeinem Abteilungsleiter gesagt, also das ist ja total lächerlich, da so ein Riesenthema zu machen. Und ich habe den Vorgang Tatsache meinem Nachfolger dann wieder übergeben, ja. Und das war für mich, das hat mich total abgeschreckt. Und ich habe ja auch immer meine ganzen Ferien und weiß nicht, meine freie Zeit halt schon immer auch arbeiten gewesen im Unternehmen und habe halt einfach so, war schon so ein bisschen vielleicht auch gewöhnt, so manche Dinge auch mal selbstständig zu machen und auch kleine Dinge auch mal entscheiden zu können. Und mich hat es so abgeschreckt, in so einer Riesenorganisation irgendwo von irgendwas abhängig zu sein, dass mir da einer ein Go gibt, um irgendwas zu tun. Und das war für mich so ein bisschen die Initialzündung, dass ich gesagt habe, also vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, jetzt mal zum Vater zu gehen. Und da hatte ich natürlich im Studium dann auch so ein bisschen die Theorie zur Praxis. Und dann hat sich das so langsam, hat sich das bei mir geformt. Ja.
Stark. Ja, aber das ist ja auch diese Möglichkeit, gestalten zu können, ne? Das ist ja dieser Punkt, wenn du niemanden findest, der, das war ja eine relative Banalität, die Kostenstelle für diese eine Rechnung. Und dann bist du in diesem System und wenn du dann merkst, dass der Papa aber sowas mal eben wegentscheiden kann oder generell in kleinen Unternehmen halt solche Entscheidungen einfach entweder direkt oder in Absprache mit ein, zwei Leuten getroffen werden und man da eine ganz andere Kultur hat. Und dann sieht man noch, Mensch, das habe ich ja eigentlich zu Hause und ich könnte ja eigentlich das zu Hause so gestalten, wie ich mir das vorstelle.
Hm. Richtig,
dann war das genau. Wahrscheinlich dieser Weg, ne?
Ja, richtig, das hat mich dann angesprochen. Ich meine, sagen wir mal, wenn man eine Entscheidung treffen kann, dann muss man natürlich auch immer eine Verantwortung tragen. Das ist dann nochmal ein bisschen, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, ganz sicherlich. Aber in dem Punkt dachte ich dann, nee, also geht schon in die Richtung dann hier irgendwo dann auch selbstständig oder entscheidend im Unternehmen was tun zu können. Das war dann schon für mich auch die Initialzündung. Ja.
Und was sind für Sie so die wichtigsten Entwicklungen, die wir so in den letzten Jahren hier erlebt haben? Sowohl jetzt nicht nur vom Produkt her gedacht, auch von der Organisation, von der Aufstellung.
So Meilensteine so ein bisschen,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, das ist schwierig. Also ich sag mal so, wir sind jetzt seit 35 Jahren im Markt und wir sind eigentlich einer der Jüngeren der Branche, also so unsere Marktbegleiter, die sind ja teilweise seit 50, 60, 80, 100 Jahren im Markt und wir sind, ja, meines Wissens wirklich einer der Letzten gewesen, der da so auch in die Branche gekommen ist, als Hersteller. Und wir haben uns einfach kontinuierlich weiterentwickelt und ich denke, mit so einer Weiterentwicklung, mit so einem Wachstum, da geht einfach permanent auch so ein Wandel mit sich vonstatten irgendwo und ich sag mal, wenn man ein kleines Unternehmen ist, dann sind natürlich alle Zuständigkeiten so beim Chef irgendwo auch angesiedelt und jeder kommt und was machen wir. Und es hat sich über die Jahre so ein bisschen dann einfach gewandelt, da haben sich die Zuständigkeiten gewandelt, da haben sich einfach so ein bisschen, hat sich das ganze Entscheidungsthema auf mehrere Schultern aufgeteilt und dann war immer wieder Raum, da irgendwo auch neue Entwicklungen anzustoßen und das ist eigentlich so ein Prozess, den wir auch kontinuierlich weitergehen und also da gab es jetzt nicht so die einzelnen Punkte, wo ich gesagt habe, Mensch, an dem Thema haben wir irgendwo eine Treppe genommen und plötzlich haben uns sich ganz neue, Perspektiven aufgetan. Das ist einfach so ein kontinuierlicher Prozess. Gut, es kommt immer mehr dazu, immer mehr Maschinen, Gebäude, Kapazitäten, Dinge, die einfach ein kontinuierlich Wachstum generieren und wir investieren hier permanent weiter an den Standort.
Ja, wir müssen auch verraten, dass ihr natürlich von den 3 oder 8 vom Anfang jetzt mittlerweile auf 75 ungefähr gewachsen seid. Hat man mir gesagt, kannst mir gerne widersprechen.
Ja, hört sich gut an, aber wir sind jetzt, wir sind hier in Deutschland, sind wir so 60 People. Ja.
Ja gut, das ist ja jetzt nicht so ganz, ganz woanders.
In Deutschland. Ne?
Okay.
Weltweit.
Ja, aber dann weltweit. Ja, genau,
richtig, ja. Ja, aber klar, ich meine, damit ist ja verbunden, dass du Strukturen schaffen musst. Du kannst ja mit 8 Leuten nicht so arbeiten wie mit 60
ja,
oder 70.
Ja, man muss sich da schon umstellen. Ich bin natürlich noch so ein bisschen in die Struktur reingewachsen. Ja, wenn was ist, geht zum Chef, der sagt dir dann, wie es geht, ja. Und da muss man teilweise dann einfach auch loslassen, sagen, ja, macht mal. Ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt das, ihr habt die Verantwortung, ihr habt die Kompetenzen dafür. Und wenn es dann aber so ist und sich so eine Struktur dann natürlich auch mal etabliert ist, dann ist man natürlich heilfroh, dass man sich dann auch mal auf seine Sachen und so ein bisschen auch auf Strategie und Zukunft auch konzentrieren kann. Ja, weil wir befinden uns ja einfach im permanenten Wandel. Ja, das ist, nichts steht ja still, ja.
Ja, gutes Stichwort, ne?
Willst du drauf springen? Ja, ich habe noch nicht ganz. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen zum Thema Entwicklung. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja jetzt mittlerweile auch im 11. Jahr bei der Herwe, und was mir aufgefallen ist, dass es eine Entwicklung in meinen Augen da ganz klar gibt von wir machen das auch, was andere machen, ja, hin zu wir sind Innovationstreiber oder ein innovatives Unternehmen, das Dinge zuerst macht, ne, und Vorreiter ist in manchen Dingen. Und das, finde ich, ist eine super Entwicklung zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, wo wir Vorreiter sind, oder bei der Produktentwicklung bei manchen Produkten, wo man halt wirklich sagt, da haben wir irgendwie das Thema Hautschutz revolutioniert so ein bisschen. Und das finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung, wenn man sagt, wir laufen nicht hinterher, sondern wir gucken immer, wie können wir besser sein, ne, wie können wir es noch einfacher, noch besser machen, und das, finde ich, ist passiert.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen der Anspruch, so dieses klassische Follower-Dasein zu verlassen. Und also hier, es ist angesprochen worden, also hier mit, weiß nicht, wenn es unsere patentierte Foam-Serie ist oder wenn es unsere Waschraum-Serie ist, wenn es die nachhaltigen Recycling-Verpackungen sind, also das sind natürlich alles Themen, wo wir dann auch irgendwo mal einen Punkt gesetzt haben und was wir natürlich auch weiter vorantreiben. Und ich denke, das ist natürlich auch ganz wichtig, über so Innovationsthemen sich da auch eine Daseinsberechtigung zu erarbeiten. Ja, das ist schon ein wichtiges Thema auch immer gewesen, auf jeden Fall. Ja.
Und jetzt schließen wir die nächste Frage an, die hier nämlich noch steht, und die will ich unbedingt stellen. Worauf sind Sie denn persönlich stolz? In Bezug auf die Herwe jetzt, ne? Sind auf Ihre Kinder und so weiter garantiert, ne?
Ja, weil das natürlich, so. natürlich.
Aber ganz, nee, in Bezug auf Ihr Unternehmen.
Ja, stolz ist ein bisschen schwieriges Wort immer für mich. Stolz hat für mich so ein bisschen so ein Abrechnungscharakter irgendwo. Also ich denke, mein Vater war vielleicht stolz, als er mir dann nach 20, 30 Jahren das Unternehmen übergeben hat. Und ich glaube, wenn ich in der Lage bin, in, ja, keine Ahnung, 15, 20, 25 Jahren das Unternehmen dann auch mal weiterzugeben in gutem Zustand, ja, an meine Kinder, falls die Lust drauf haben, das weiß man ja nie, ja, oder wie auch immer. Ja, ach Gott, nee, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, ja, die
da muss man einen LKW vor der Tür anhalten.
Da muss man, genau, die müssen mal einen LKW.
Da muss man die Garage ausladen.
Da muss man
die Garage ausgeräumt.
Damit man ein Feeling dafür kriegt.
Also wir sagen das so spaßeshalber, also die zwei, die haben echt schon mal ein paar Pümpchen umbauen dürfen. Also es war so eine Prototypenserie, und dann habe ich da mal einen Karton mit nach Hause genommen, habe da gesagt, jetzt ihr primelt ja gern, und jetzt dürft ihr da mal Papa hat mal was mitgebracht.
Lego war gestern.
Mal ein paar Tausend hier, so eine Art Nullserie. Nee, aber also die sind jetzt 7 und 10, und die sind noch so, die sind noch in ihrer Bubble da irgendwo, und keine Ahnung, was die mal machen wollen. Da wird die erste Herausforderung wird die Pubertät sein, und dann schauen wir mal weiter. Das Stolz, ja, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, glaube ich. Klar, ich freue mich, dass wir jetzt seit Gründung des Unternehmens, wir waren immer positiv, wir sind immer gewachsen, wir hatten immer einen Gewinn, auch wenn es mal ein kleiner war, es wurde natürlich immer viel reinvestiert. Wenn das so weitergeht, dann macht es einen natürlich zufrieden, ja, und ich bin auch, ich freue mich vor allem auch viel, wenn Mitarbeiter irgendwo einen Erfolg haben und stolz dann auch auf ihre Leistung sein können. Das freut mich, wenn man Leute dazu irgendwo dann auch motivieren kann und auch dazu befähigen kann. Aber ja, ich denke mal, wenn so für mich dann so die Zeit kommt, wenn ich mal dann hier so vielleicht den Laden verlasse und dann ist alles in bester Ordnung, dann wäre ich, glaube ich, dann schon stolz.
Spürt man einen speziellen Druck, wenn man was vom Papa übernimmt, dass man das genauso gut oder sogar besser macht und
also ich denke, jeder...
Ich verstehe, worauf ich hinaus will.
Ja, ja, so auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Jetzt guckt er von oben runter und ich merke den heißen Atem in meinem Genick. Nee, also ich glaube, jeder ist da anders. Und also mein Vater war für mich in vielen Belangen immer Vorbild, aber wir waren doch in vielen Dingen auch grundverschieden. Ja, und ich mache Dinge anders als er. Und man tut sein Bestes, um das einfach voranzutreiben und versucht, seine Stärken irgendwo zu nutzen. Aber ich habe jetzt da nicht irgendwo, ich fühle jetzt da nicht den Druck irgendeines Erbes, dass ich jetzt auf Gedeih und Verderb und wenn es mir keinen Spaß machen würde, irgendwo hier vorantreiben muss. Das habe ich in keinster Weise, habe ich irgendwo diesen Druck da.
Es geht ja auch nicht um, also es geht ja nur begrenzt um Bewahrung. Es geht ja um Fortschreiben der Geschichte. Richtig. Und er hatte ja seine Phase in seiner Zeit, die er geleistet hat, und sie haben ihre Phase in ihrer Zeit, und dann gucken wir mal, ob die dritte Generation dann einsteigt, und die wird auch gucken müssen, was dann in dieser Phase dann zu tun ist, ne?
Ja, ja, wie heißt es so schön, der erste baut's auf, der zweite verwaltet's und der dritte haut's gegen die Wand, oder?
Da wollen wir mal hoffen, dass das nicht kommt, ne?
Aber dieser Podcast wird ewig im Netz stehen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir diese Aussage so stehen.
Oh ja. So mein Vater stehen. Hatte Unrecht, sagen die dann. Ja, dann wäre es doch Genugtuung für mich, ne?
Sehr gut. Perfekt, ja.
Okay, wenn wir jetzt noch mal auf die Herbe, das Unternehmen jetzt zu sprechen kommen. Stand jetzt, wissen wir, wo wir sind. Das Thema Herausforderungen. Also was bedeutet es, ein Unternehmen zu führen im Jahr 2025? Welche Herausforderungen bestehen aktuell, wenn man jetzt wie Sie als CEO eines solchen Unternehmens in dieser Größe agiert? Welche besonderen Herausforderungen gibt es jetzt und welche erwarten Sie? Das würde mich auch mal interessieren.
Tja, ich am liebsten
wäre mir eher der zweite Teil.
Ja, ja. Tja, was
wo
erwartet
hin?
Uns?
Wo geht's hin?
Ja, also es ist
Es ist ja auch spannend, womit gibt's aktuell, womit kämpft man aktuell so? Ich meine, das ist Rohstoffpreise
mit uns.
Und Energiepreise.
Nächstes Ziel, abhaken. Oder?
Podcast-Ende.
Ja, also ich glaube im Moment ist es wirklich so ein bisschen so, das sind so ganz viele Baustellen irgendwo und da tut sich auch sehr viel auf. Ich meine, ich will jetzt nicht losheulen über Dinge, die so auch täglich durch die Medien gehen, also Standortkosten und Bürokratie und weltweite Krisen und Handelshürden und eine polarisierte Gesellschaft und Populismus und Fachkräftemangel und was weiß ich nicht alles. Also das sind einfach Gegebenheiten, die sind jetzt so da und mit denen muss man einfach fertig werden und das ist einfach das Thema. Also so meine größte Herausforderung ist gerade so ein bisschen zu schauen, ich sage einfach mal, Dinge positiv zu sehen und positiv einzuordnen, und es ist halt viel im Wandel und wir müssen uns in dem Wandel da bewegen, und ich denke, da ist es vor allem wichtig, dass man da motiviert in die Zukunft geht und eben versucht, für sich so die Punkte zu setzen und den Wandel vielleicht auch in der Mannschaft so ein bisschen unterzubringen. Und ja, Wandel bedeutet auch immer ein bisschen, seine eigene Komfortzone zu verlassen. Und in der Situation sind wir jetzt halt als Unternehmen. Und also man kann nie, glaube ich, allen Herausforderungen gerecht werden. Man muss so für sich ein bisschen sehen, wo liegen die größten und wie wird man dem Ganzen Herr. Und ich bin momentan so ein bisschen in der Situation, man kann einfach auch nicht alles vorausplanen. Ja? Also man muss für sich schauen, dass man die großen Themen irgendwo am Laufen hat. Und was da noch so als so nebenher so täglich auf uns reinschwappt, das sind Dinge, da muss man einfach reagieren und aber klar, ich mein Ziel ist, weiter zu wachsen und irgendwo auch weiter, vor allem aktuell, den Fokus auf die Auslandsmärkte ein bisschen zu setzen und weiter innovativ zu bleiben. Und dann wird es schon passen. Ja.
Da können wir ja kurz verraten, irgendwie, dass wir in den USA eine Niederlassung haben, ne?
Richtig, am Wachsen ist. Richtig, seit 5 Jahren. Ende 2019, genau, sind wir in den USA gestartet und ist natürlich ein interessanter Markt, ist ein einheitlicher Markt, 300 Millionen
besonders People. Besonders schwer oder herausfordernd? Oder
ja, naja, gut, spannend halt, ne? Also sagen wir mal so, täglich gibt's neue Wendungen im Kapitel des internationalen Handels und das ist auch schwierig. Ich glaube, also wir sind da ein bisschen an so einem Punkt, dass wir sagen, hey, da lassen wir uns jetzt einfach mal nicht verrückt machen. Wir arbeiten da unsere Strategie ab und vielleicht wird da auch nicht alles so, wie heißt es? Heiß gekocht, wie es gegessen wird? Ja, richtig.
So heißt es, ja.
Okay, gut. Und Ja, aber für uns natürlich ein potenziell wichtiger Markt auch. Mhm. Und ja, da investieren wir jetzt seit 5 Jahren und sind da auch stetig am Wachsen. Und ja, das soll mal mit ein wichtiges Standbein für unsere Firma sein, dass wir in der Zukunft auch weiterhin eben wachsen können, ja.
Ja, sehr cool. Was ist denn sonst noch wichtig? Ein Statement, was Sie uns mitgeben?
AUW auf den Weg mitgeben.
Speziell eine Message an mich.
Nee, heute reden wir nicht über...
Morgen früh dann.
Ja, genau. Morgen reden wir wirklich... Nö, ich freue mich da einfach auf das, was vor uns liegt, was auch vor uns als Team liegt. Ja, so immer mal so flapsig gesprochen, der Schwarz und ich. Nee, ich meine, am Ende des Tages sind wir 60 Leute und wir haben alle Verantwortung füreinander und wir müssen schauen, dass wir da gemeinsam vorankommen, dass wir hier alle auch weiterhin irgendwo eine gute Basis haben und da arbeiten wir dran und wie gesagt, dann wird es schon gut gehen. Wir sind motiviert und wir haben noch viele Ideen und schauen wir mal, was wird.
Ja, kann man doch kein schöneres Schlusswort finden, oder?
Ja, tut mir leid, ich kann auch nicht Schluss machen, weil ich habe hier meine Abschlussfrage stehen und die habe ich da nicht ganz selbstlos reingestellt.
Also ich bin schon mal raus.
Okay. Nein, die Abschlussfrage lautet nämlich, können wir uns demnächst auf eine spannende Neuigkeit freuen? Und das interessiert mich natürlich auch. Haben Sie irgendwas im Petto, was wir verraten können? Oder sollen wir da jetzt sagen, nee, wir warten mal ab? Und wir haben ja im Herbst die A&A 2025, aber davon mal unabhängig jetzt.
Ja, nee, vielleicht müssen wir da unterscheiden zwischen Evolution und Revolution. Ne, also wir sind natürlich irgendwo kontinuierlich irgendwo auch am Verbessern und jetzt haben wir ja da unsere neuen UV-Produkte jetzt da gerade an den Start gebracht und auch einige Eco-Blumen-Produkte.
Kleiner Hinweis nochmal auf die letzte Folge. Bei der Gelegenheit, ja.
Okay, schönes, genau. Wir versuchen ja immer den Link auch. Nee, die einige Eco-Blumen-Produkte haben wir jetzt gemacht. Wir sind noch am Thema nachhaltige Verpackung dran, wo demnächst auch noch was kommt. Aber wir haben auch noch ein, zwei Ideen, die so ein bisschen, sagen wir mal, über die Evolution hinausgehen. Aber da, ja, ob wir das bis zur A&A schaffen, weiß ich nicht. A&A, ich habe ja nicht das Ja jetzt gesagt. Ja. nee, da haben wir schon ein, zwei Ideen, wo wir sagen, Mensch, die wollen wir vorantreiben, das findet man vielleicht so noch nicht in so bei uns in der Branche und ja, muss man einfach mal schauen, wie wir sowas dann irgendwie launchen.
Ja, spannend. Da geht es ja wieder um das, was wir schon hatten, das Thema Innovation, ne? Ich sag mal, wenn wir das Thema Handreinigung zum Beispiel updaten können, haben wir gemacht oder upgraden können, ne? Da sind wir von den künstlichen Reibekörpern weg zu Walnussschalen und dann haben wir uns wir gar nicht, ne, sondern wir sind dann auf Maiskolbenmehl gegangen, weil es hautschonend ist und jetzt sind wir auf Kork gegangen und so weiter und so entwickelt sich immer alles und ich bin mal sehr gespannt, was da bei uns noch kommt in Zukunft.
Ja, wir sagen danke, oder?
Vielen Dank, war ganz toll, war danke. Ganz spannend.
Ja, hat Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich da sein durfte und genau,
bis zum nächsten Mal.
Und ciao.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Ciao.
Ja, und da hat er uns schon wieder verlassen.
Ja, nee, aber tatsächlich, das Lustige ist ja, er hat vom Toilettenpapier erzählt und Toilettenpapier gibt's auch heute wieder bei der Herwi, weil wir ja mittlerweile die ganze Waschraumhygiene anbieten. Also selbst das gibt's. LKWs mit Toilettenpapier könnten Ihnen auch heute auf dem Herwi Unternehmensgelände begegnen, ja. Obwohl unser Kern natürlich der Hautschutz ist, ist ja ganz klar, ne? Und die Hautpflege und Hautreinigung, ja. Aber war ein spannendes Gespräch, finde ich, ne?
Absolut. Ich fand, er hat uns da wirklich super mitgenommen, ein paar Insights erzählt und ihr habt es ja mitgekommen, hier war absolut beste Stimmung am Tisch. Also, ja. Nee, war sehr, sehr schön, das aus seinem Mund zu hören. Ja. Absolut.
Vielen Dank auch nochmal an den Dr. Thomas Konrad, der auch schon ewig bei der Firma Herwi dabei ist und auch uns nochmal hat teilhaben lassen an seiner Geschichte und seiner Sicht auf die Herwi, ne? Seit 30 Jahren, das war auch sehr spannend. Also vielen Dank für die Beteiligung da auch. Und ja, also ich kann auch nur nochmal abschließend sagen, man muss, glaube ich, echt Hochachtung haben vor der Leistung, ne? So den Mut,
Ja, ich finde für beide Generationen.
Ja,
also ich finde das stark, ich finde das stark, am Küchentisch zu starten. Es ist auch schwierig oder ist auch eine große Leistung, eine Organisation halt auch zu festigen, Strukturen einzuziehen, stetig zu wachsen und das aber auch unter Kontrolle zu haben. Und ich finde, da hat uns, also beide haben da sozusagen in unterschiedlichen Epochen ihren Beitrag geleistet. Ja. Und es war sehr spannend, das zu hören.
Ich finde den Mut, Dinge zu verändern und in die Zukunft zu führen, das finde ich halt erstaunlich und auch, das finde ich halt wirklich gut, wenn das vorhanden ist und auch existenziell, glaube ich. Also du musst tatsächlich etwas, was du übernimmst, einfach nur kannst du nicht bis in die Ewigkeit vorführen, auch wenn du das gerne möchtest, weil es mal funktioniert hat vor 15, 20 Jahren. Ne? Und diesen Mumm dann zu haben, zu sagen, wir verändern jetzt Dinge, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen, das ist bestimmt nicht so easy. Also von daher, ich habe da Respekt auf jeden Fall vor. Ja. Ich hätte es mich wahrscheinlich nicht getraut.
Ja, und wir hatten, wie gesagt, ich sag's nochmal, wir hatten großen Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch großen Spaß, da zuzuhören.
Genau.
Insights pur. Was soll ich sagen? Wir kommen wieder am 12. August, dann mit dem Thema Hygiene.
Genau, ja. Es dreht sich alles um das Thema Hygiene. Auch da haben wir hoffentlich einen Experten.
Damit haben wir sicherlich einen Experten.
Ja. Und ja, seid gespannt. Bleibt uns treu. Hört wieder rein.
In den Herwe-Podcast.
In den Herwe-Podcast. Haut mal laut.
Haut mal laut. Also tschüss Ruben, bis
zum nächsten
Mal. Danke
fürs Zuhören und tschüss Dietmar.
Ja,
tschüss Ruben. War mir eine Freude.
Mir wie immer auch. Ciao.
Ciao.